So, ihr Lieben, wie angedroht, wollten wir pünktlich um 11 weitermachen. Das heißt, ihr müsstet wieder aus den verschiedenen Foyers hier in den Hauptsaal kommen. Ich glaube, sie hört mir. Und das Musikteam darf sich gerne auch schon mal startbereit halten, dass wir dann mit dem ersten Lied beginnen können.
Servus, grüß dich.
Ich bin der Rainer aus Aufham.
Hallo, ich bin der Philipp aus dem Wald.
Genau. Ihr habt ja eine, ein Teil, wo die Gemeinden irgendwas sagen. Gell?
Genau.
Da haben wir uns jetzt nicht angemeldet,
okay.
Aber ich hätte ganz kurz für eine Veranstaltung.
Dann müsstest du dich an Adi wenden.
Ja.
Der macht danach, der macht Nachmittag die Leitung.
Also okay, mach ich. Gell?
Heute
du bist da gerade mal da, oder?
Ich bin jetzt noch da.
Ja, passt schon. Gell? Dann machen wir mit dem dann aus.
Vielen Dank für das Intro schon mal. Musik zieht doch besser als meine Stimme, merke ich. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach an mit dem Lied Leben aus der Quelle, das ihr gerade schon angespielt habt, und hoffen, dass wir die anderen noch herbeisingen. Und danach darf dann der Carsten wieder die Bühne erobern. Dankeschön.
Leben aus der Quelle des Lebens. Ich möchte mit uns beten und wer kann, sollte aufstehen dazu. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. So beten wir um Licht, Herr, auch über der zweiten Stunde, über dem Nachdenken, über die Kraft des Wortes Gottes, das wir in den Händen halten. Wir beten, Herr, dass du uns den Geist der Weissagung, den Geist der Offenbarung gibst, dass wir gemeinsam verstehen, was es auf sich hat mit der Kraft deines Wortes. Amen. Mein Sohn Joel wohnt, wie gesagt, in Dublin und arbeitet bei Google und hat einen Hund, der mein Enkelhund ist. Das ist ein Australian Shepherd. Der heißt Sisu, nach Zinedine Zidane benannt, ist ungefähr auch gleich schnell wie der französische Mittelfeldspieler, der durch einen Kopfstoß seine Karriere beendete. Mein Sohn Joel bereitet sich gerade auf einen Marathon vor, den er in Istanbul laufen will, und er schickt mir immer seine Übungseinheiten in so einem Screenshot auf dem Handy, und ich begreife, dass er auf dem Weg ist, ein großer Läufer zu werden. Er berichtete mir über das Problem der Energieversorgung ab Kilometer 30 des Marathon. Dann ab dem Kilometer 30 ungefähr kommt der Mann mit dem Hammer, so sagen die Langläufer. Dann fängt der Körper an, umzustellen von Kohlenhydratstoffwechsel auf Fettstoffwechsel. Und das ist so ein Durchhänger, wo einfach nicht mehr schnell Energie verfügbar ist. Und deswegen haben diese Langläufer, Triathleten, Biathleten, Marathonläufer meistens so flüssige Kohlenhydratpacks, die sie dann auslutschen, damit sie schnell verfügbare Kohlenhydrate haben. Und die Wege der Marathonläufer sind dann gesäumt von Trinkflaschen und von Kohlenhydratpacks, weil der Mann mit dem Hammer kommt. Der Mann mit dem Hammer kommt auch irgendwann einmal im geistlichen Leben, nämlich in der Zeit nach der Bekehrung, wenn aus dieser intuitiven Erfahrung Gottes eine Erfahrung Gottes wird, die eher in der Schrift gegründet ist, als in dem, was einem über Jesus erzählt worden ist. Und dann ist es wichtig, dass Christen lernen, sich aus der Fülle des Wortes Gottes zu ernähren, sich mit der Schrift in der Hand selbst zu ernähren. Wir sind ja ein autarkes Volk als Gemeinde Gottes. Wir sollten ja fähig sein, die Probleme, die vor uns stehen, zunächst mal intern und selbst zu lösen. Aber wir sollten auch fähig sein, uns selbst zu ernähren mit der Schrift in der Hand. Jeder von uns sollte im Bedarfsfall in einem Gefängnis mit der Bibel überleben können. Um das mal zu sagen. Und da stellt sich schon die Frage, was bedeutet uns das Wort Gottes, das wir immer so hoch loben? Deswegen möchte ich im zweiten Teil des Tages eingehen auf den Wert des Wortes Gottes und die Kraft des Wortes Gottes. Und als biblischen Referenztext möchte ich das zweite Buch Mose, Kapitel 16, in Abschnitten lesen. Im ersten Abschnitt werden wir darüber nachdenken, welches die Natur des Wortes Gottes ist. Was ist das eigentlich für eine besondere Literatur, die wir in den Händen halten? Zweitens, im zweiten Abschnitt möchte ich über unseren Umgang mit diesem besonderen Wort, mit dieser besonderen Literatur sprechen. Und drittens über den besonderen Nährwert dieses Wortes nachdenken. 2. Mose 16, Vers 1. Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai ist. Am 15. Tage des zweiten Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten, das muss irgendwann Juni, Juli gewesen sein, des Jahres 1444 vor Christus. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder Mose und wieder Aaron. Sie taten also das, was sie besonders gut konnten. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Versammlung des Hungers sterben zu lassen. Das ist eine sehr misstrauische Aussage, eine sehr bösartige Skript, was da in den Köpfen der Israeliten umging. Sie unterstellten den Führern Israel Böses. Da sprach Jahwe zu Mose, Gott ergreift das Wort, siehe, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und den täglichen Bedarf an seinem Tage sammeln, damit ich es versuche, ob es wandeln wird in meinem Gesetz oder nicht. Und es soll geschehen, am sechsten Tage, da sollen sie zubereiten, was sie einbringen und es wird das Doppelte von dem sein, was sie tagtäglich sammeln werden. Und Mose und Aaron sprachen zu allen Kindern Israel am Abend, da werdet ihr erkennen, dass Jahwe euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen, da werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, indem er euer Murren wieder den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Mose sagt also, ihr rebelliert nicht gegen uns, ihr rebelliert gegen Gott. Und Mose sprach, dadurch werdet ihr es erkennen, dass Jahwe euch am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung, indem Jahwe euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht wieder uns ist euer Murren, sondern wieder den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sprich zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, nahet herzu vor Jahwe, denn er hat das Murren gehört. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel redete, da wandten sie sich gegen die Wüste und siehe die Herrlichkeit, die Schechina Gottes erschien in der Wolke. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israel gehört und redet zu ihnen und sprich, zwischen den beiden Abenden werdet ihr Fleisch essen und morgen werdet ihr von Brot satt werden und ihr werdet erkennen, dass ich, Jahwe, bin euer Gott. Soweit das inspirierte Wort Gottes, der erste Teil unseres Nachdenkens betrifft die Natur des Wortes Gottes. Was ist das für eine Art Literatur, die wir in den Händen halten? Was ist das Besondere an dieser Literatur? Und welche Rolle spielt diese Literatur im täglichen Gemeindeleben? Und als erstes möchte ich einen Satz lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, der ein Licht darauf wirft, welche Bedeutung das Wort Gottes im Gemeindeleben spielt. 1. Korinther 11. Dort geht es, in Kapitel 11 geht es um die Kopfbedeckung der Frau und um das Herrenmahl. Und in der Mitte steht ein Vers, der uns zu denken geben sollte. Dort heißt es, denn es müssen auch in Vers 19, also 1. Korinther 11, 19, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden. Paulus sagt, es müssen Parteiungen, es müssen Gruppen unter euch entstehen, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. In Korinth war das so, dass es viele Christen gab, die alle hochbegnadet und begabt waren. Und es entstand ein Meinungskrieg unter den reiferen Christen und den weniger reiferen Christen. Und diese Reife spiegelte sich vor allen Dingen dadurch wider, wie die einzelnen Parteien mit dem Wort Gottes umgingen. Ob sie auf dem Boden der Schrift argumentierten oder ob sie nicht auf dem Boden der Schrift argumentierten, ob sie die Schriften anwenden und auslegen konnten oder ob sie das nicht konnten. Ich möchte als erstes sagen, dass jede Sache in einer Gemeinde auf dem Boden der Schrift entschieden werden sollte und nicht nach dem Gutdünken einzelner Personen. Die einzelne Meinung mag ganz interessant sein. Aber Meinungen interessieren mich nicht so besonders. Ich lasse mich überführen auf dem Boden des Wortes Gottes. Wenn jemand zu mir sagt, Carsten, es steht geschrieben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst und sich wohlergehe auf Erden, dann akzeptiere ich das und ich weiß, dass ich eine Verantwortung gegenüber meinen Eltern habe. Aber wenn mir einer aus der hohlen Hand sagt, Carsten, ich glaube, du solltest besser mit deiner Frau umgehen, dann denke ich zwar auch darüber nach, aber man muss mir schon konkret sagen, worum es da geht. Lesen wir 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Dort sagt Paulus seinem Kind im Glauben, dem schüchternen und anfälligen Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist inspiriert, ist Gott gehaucht und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Die Schrift ist Gott gehaucht, sie wurde von Gott inspiriert und sie ist Nütze zur Überführung. Das ist eine sehr dreckige Arbeit, sie ist Nütze zur Lehre, erstens, also zum Aufrichten gesunder Gedankenmuster in den Köpfen der Menschen. Und es geht darum, Brüder, Kultur zu schaffen in den Gemeinden, in denen wir leben. Und zwar Kultur, die gepflügt wird mit dem Pflug des Wortes Gottes. Es ist gut, dass eine Gemeinde gewöhnt wird an das Wort Gottes, denn wir haben nichts anderes als das Wort Gottes. Wir haben keine andere Basis und wir haben keine andere Autorität als die des Wortes Gottes. Es interessieren nicht die Aufsätze der Väter und die Traditionen und die persönlichen Meinungen, sondern es interessiert das Wort Gottes. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Der Kanon der Heiligen Schriften wurde zu Zeiten der Urchristenheit gegossen. Es gab eine Eruption des Geistes vom Jahre 55 nach Christus an, als die ersten Briefe geschrieben wurden, der Jakobusbrief, bis hin zum Jahre 90 nach Christus, als der Apostel Johannes die Apokalypse Jesu Christi schrieb, die Offenbarung Jesu Christi schrieb. Es gab eine Eruption des Geistes. Und aus dem Lava, was da hervorkam, aus der göttlichen Glut der Schriften, wurde ein Kanon gegossen, den wir in den Händen halten und der unveränderlich ist. Dieses Urgestein des göttlichen Denkens ist für uns das Maß aller Dinge. Und diese Schriften sind sehr uneben und haben Höhen und Tiefen. Es gibt Dinge, die wir leicht verstehen und es gibt Dinge, die wir schwer verstehen. Es gibt uninteressante Passagen in unseren Augen, die aber doch interessant sind. Und es gibt sehr maßgebliche Verse, an denen wir uns immer wieder festhalten. Zum Beispiel den, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern Errettung erfahre. Johannes 3,16. Oder keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, dass ihr nicht über die Maßen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, auf das ihr sie ertragen könntet. Das ist ein seelsorgerliches Gelände, an dem sich jeder festhalten kann, der die Bibel liest. Es gibt sehr große Verse in der Heiligen Schrift, die besonders zu uns reden. Und es gibt sehr nebensächliche Verse, die keiner zitiert. Aber die sind nicht unwichtig. Zum Beispiel die aufrecht stehenden Bretter der Stiftshütte. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich liegt darin eine große Lektion. Und diese Schriften entstanden in der Glut des apostolischen Zeitalters und sie stehen heute vor uns und sie sind das Mittel, mit dem wir arbeiten. Und mit der Schrift in der Hand kann ich überführen, kann ich eine sehr dreckige Arbeit tun, kann ich sagen, du meinst, dass du dich scheiden lassen darfst, obwohl das Wort Gottes sagt, ich hasse Scheidung? Das überführt. Wenn du mehr weißt als Gott, dann versuch mal, Aber du wirst keine Chance haben. Du hast es auch nicht mit dem Ältesten und mit dem Prediger und mit dem Seelsorger zu tun. Du hast es mit Gott zu tun. Du musst dich messen lassen an dem, was Gott sagt. Sie ist nützlich zur Lehre. Wir haben auf dem Missionsfeld regelmäßig Bibelschulen, gemeindeinterne Bibelschulen abgehalten, wo in einem 3-Monaten-Zyklus die Dinge behandelt worden sind, die wir für maßgeblich halten, wenn ein Mensch sich bekehrt. Das Menschenbild Gottes, was ist der Mensch überhaupt? Die Kirchengeschichte in kurzen Abrissen, die Besonderheiten des Alten, des Neuen Testamentes, Psychologie und Seelsorge, alle die heißen Themen, die brennen. Das muss eine Gemeinde leisten können. Da sind wir gefordert als Lehrer. Zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. Menschen müssen geführt werden in eine gewisse Wahrheit. Hierin unterscheidet sich die biblisch-christliche Seelsorge sehr stark von der weltlichen Seelsorge. Die weltliche Seelsorge oder das Counseling der Welt ist geprägt derzeit vor allem sehr stark von Carl Rogers, einem amerikanischen Psychologen, der gesagt hat, die Wahrheit liegt in dir, du musst sie nur entdecken. Und er meinte, dass man durch gezielte Fragen und durch gezielte Gesprächsführung einen Menschen dahin führen könne, dass er doch Einsicht über sein Verhalten bekäme. Das ist teilweise richtig. Aber biblische Seelsorge ist etwas komplett anderes. Biblische Seelsorge ist hochdirektiv. Sie ist richtungsgebend. Sie sagt dir, wie Gott über eine Sache denkt und wie du dich an dieses Denken Gottes adaptieren kannst. Die Schrift richtet sich nicht nach uns, sondern wir richten uns nach der Schrift. Es ist eine Frage der geistlichen Unterordnung, des Sich-Beugens unter das, was Gott sagt. Das Erste, was ein Kind Gottes lernen muss, und dazu stehe ich, auch wenn ihr mich dafür vierteilen werdet, vielleicht. Das Erste, was ein Kind Gottes lernen muss, ist Gehorsam gegenüber Gott. Es muss lernen, nach seiner Wiedergeburt seinem himmlischen Vater zu gehorchen in dem, was der himmlische Vater sagt. Eins der hohen Erziehungsziele im profanen täglichen Leben ist, dass Kinder lernen, ihren Eltern zu gehorchen. Hört sich schlimm an, gell? Ist aber wahr. Es ist gut. Anarchie hat keinen Platz im Reich Gottes. Wir müssen uns nach der Decke strecken. Das heißt, wir müssen lernen, uns nach Gottes Vorgaben zu orientieren und nicht besonders kreativ zu werden, wie Gott das wohl gemeint haben könnte, was er da sagt. Und das führt zu einer gewissen Perfektion unserer Performance. Auf dass der Mensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das ist ein hartes Durchformatieren, ein hartes Training in dem, was Gott sagt. Ich versuche das nunmehr über 35 lange Jahre, und ich muss sagen, dass ich langsam gewöhnt bin an diese Hand, die mich dominiert. Die Perser haben ein sehr schönes Sprichwort. Sie sagen, die Hand, die du nicht brechen kannst, die musst du küssen. Du wirst die Hand Gottes über dir nicht brechen können. Du wirst sie küssen müssen. Weil über dir regiert ein Stärkerer und ein Mächtiger. Und er wird keinen Zentimeter preisgeben von seinen Vorstellungen. Darf ich mal etwas unbequem werden? Ertragt mich, ertragt ein wenig Torheit. Das ist keine Verhandlungsmasse, wenn Gott im 1. Korintherbrief sagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Selbst wenn der gesamte geistliche Mainstream um uns herum sagt, dass eine Frauenquote geschaffen werden müssen. Und wenn du den Fernseher einschaltest, triffst du neuerdings immer zwei Moderatorinnen. Und die Moderatoren sind weg. Diese Gesellschaft wird entmännlicht, entkernt. Das ist keine Verhandlungsmasse, ob Frauen in der Gemeinde schweigen oder nicht. Und wenn Gott sagt schweigen, dann meint er schweigen. Dann meint er, dass sich enthalten von jeder verbalen Äußerung. Finde ich als Ex-68er auch nicht so besonders prickelnd. Ist aber so. Wollen wir zum Beispiel das leben, Schwesternherzen? Frauen erobern stillschweigend und immer mehr die Kanzeln, die Rednerpulte und fangen an, unter sich zu lehren, eigene Veranstaltungen zu machen. Sie klinken sich aus einem allgemeinen Vorgehen der Brüder und sagen, ich kann diese langweiligen Predigten nicht mehr hören. Oh, sie sagt, ich spinne? Nein, ich habe das gesehen. Ich weiß, wie sie mir gegenüber argumentieren. Sie sagen, das ist so langweilig, was unsere Brüder da beten. Wir machen unser eigenes Ding. Wir machen jetzt Ladies Night. Die Frage ist, ob du dich in Konkordanz, im Einklang damit befindest, was die Heilige Schrift an dem Punkt sagt. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das ein Einsickern des Zeitgeistes in die Poren, die schlecht gedichteten Poren der Arche Gottes ist. Die Arche war verpicht, wie ihr wisst, ja? Und wir lesen das immer mit sehr viel Inbrunst und Erbauung. Die Arche war verpicht. Welch köstliche Wahrheit. Wir preisen den Schöpfer über diesen Dingen. Bla, 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 bla. Und wenn es in deiner Gemeinde passiert, bist du der Erste, der sagt, naja, probieren wir es mal. Nicht jede Initiative in einer Gemeinde ist zu befürworten. Das sage ich aus schmerzlicher Erfahrung. Ich habe einmal in einer Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, eine Singlearbeit befürwortet. Diese Singlearbeit ist uns fast zum Untergang der Gemeinde auf dem Missionsfeld geworden, weil ein bestimmtes Klientel in der Gemeinde nichts anderes mehr im Kopf hatte als die Frage, wie finde ich meinen Partner? Das wird der Tanz ums goldene Kalb, das wird das Fühlen an eigenen Puls, das wird die Bauchnabelshow der Erretteten. Ich und mein Problem sind das maßgebliche Ding. Und Älteste haben den Auftrag, darüber zu wachen, ob die Initiativen, die im Wildwuchs von unten nach oben gebracht werden, manche sind gut, manche sind weniger gut, aber sie müssen geprüft werden an dem, was das Wort Gottes sagt. Ist das konkordierbar? Ist das eins der großen Ziele, die Gott verfolgt? Oder ist es ein Ziel, das ich mir selbst gesetzt habe? Wir müssen uns nach der Decke strecken. Die Schrift beurteilt dich, nicht du die Schrift. Und ich mag Schriftverbiegerei in dem Sinne nicht. Sie ist der Prüfstein unseres Denkens. Gott sagt ganz klar in diesem Text, den wir gelesen haben, ich werde ihnen das Manna geben, um sie zu prüfen, ob ihnen das ausreichen wird. Und tatsächlich, es reichte ihnen nicht aus. Uns ekelt vor dieser mageren Speise, sagen sie an einem gewissen Punkt der Wüstenwanderung. Und Gott sandte feurige Schlangen unter das Volk. Oh, Bibel lesen. Immer wieder dieselben Texte, die ich schon kenne. Da tritt so ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Ich brauche ein Buch zum Buch. Und ein Buch zum Buch zum Buch zum Buch zum Buch. Christen brauchen mittlerweile für alles Bücher. Wie finde ich meine Farbe? Wie finde ich meinen Typ? Wie denke ich über den Tsunami? Oder irgend sowas. Schaut euch den Büchermarkt an, wie banal er geworden ist. So schön es ja ist, Bücher zu schreiben. Aber braucht es braucht es diesen ganzen Papierwulst neben diesem Buch, durch das Gott zu uns ganz persönlich redet. Paulus sagt zu Timotheus, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Hat Gott gemacht. Und Petrus dachte, wow, jetzt wird mir einiges klar. Und Paulus schrieb 4 Korintherbriefe. Und von 2 sagte Gott, weg damit. Und 2 sind uns erhalten geblieben. Und Gott redete zu Männern, die sich ihm voll ergeben hatten und deren Denken geheiligt war, und ergoss sein Wort durch die Person eines Schreibers. Nichts anderes tut Gott mit einem Prediger. Gott gießt sein Wort durch einen Menschen, der vor euch steht und in seiner Couleur euch etwas wiedergibt von dem, was er begriffen hat. Predigt ist nichts anderes als Gottes Geist gegossen durch eine Person. Und wer ein guter Prediger ist, ist auch ein guter Seelsorger. Und wer kein guter Prediger ist, ist auch kein guter Seelsorger. Ungefähr stimmt diese Faustregel. Nicht immer, aber ungefähr stimmt sie. Wenn du Menschen weiterhelfen kannst, im persönlichen Leben, dann wirst du ihnen auch von diesem Platz aus weiterhelfen können. Und wenn du es nicht kannst, dann schwing dich nicht unbedingt zum Prediger einer Gemeinde auf. Denn es ist wichtig, dass die Leute, die kommen, von diesem strategisch wichtigen Platz aus, den wir banalerweise Kanzel nennen, Brot bekommen und nicht etwa Steine. Wenn du Brot geben wirst von diesem Platz aus, werden die Leute in Scharen kommen und werden an deinen Lippen kleben und deinen Rat suchen. Aber wie willst du ihnen Rat geben, wenn Gottes Geist nicht dein Denken durchweht hat? Es geht nicht. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Und weißt du, wie du die Schrift am besten verstehen kannst? Indem du dir alle existierenden Kommentare auf dieser Welt kaufst, sie liest und sie dann anwendest auf das Wort Gottes. Lüge! Ich bin zum Glauben gekommen und habe viele Stunden nach meiner Bekehrung damit verbracht, das Wort Gottes zu lesen. Meine Frau sagt, es waren mindestens 2 pro Tag, wenn nicht sogar 4 bis 6 Stunden. Ich hatte ein kleines Studierzimmer, wo ich gelesen habe und gelesen habe und gelesen habe und gelesen habe. Und ich kam an Stellen, die ich nicht verstanden habe. Dann habe ich etwas getan, was wahrscheinlich auch so ein geistlicher Reflex war. Ich habe die Hände gefaltet und habe gebetet, Herr Jesus, erkläre du mir das, was das bedeutet. Und auf einmal habe ich etwas verstanden, was mir vorher völlig unklar war. Und der Geist hatte mich bei der Hand genommen und hatte mir die Schönheiten des Alten Testamentes vor allen Dingen geöffnet. Ich bin deshalb etwas affin gegenüber dem Alten Testament. Ich liebe das Alte Testament, weil es so schön plastisch, so schön anschaulich ist. Das Alte Testament ist das Bilderbuch Gottes. Es gibt viele christliche Kreise, die Mehrheit der christlichen Kreise, die heute sagen, das Alte Testament bleibt zu. Es bleibt geschlossen. Das ist kein Referenztext mehr für uns. Das Neue Testament ist unser Referenztext. Und ja, es ist richtig, das Neue Testament ist der lehrmäßige Referenztext für die Gemeinde Gottes. Ja und Amen. Aber glaubst du, dass du verstehen kannst, was Paulus meint, wenn er sagt, fege den alten Sauerteig der Sünde aus, wenn du die Opfervorschriften des Alten Testamentes nicht kennst? Ich glaube nicht. Man beschneidet sich um 2/3 der Schrift, wenn man ein solches dogmatisches Fehlurteil trifft und sagt, das Alte Testament gilt nicht mehr. Na, als Referenztext nicht, aber als Bilderbuch durchaus. Als Anschauungsmaterial. Und ich möchte dich ermutigen, dich vom Geist an die Hand nehmen zu lassen. Auch an den Stellen, die du nicht verstehst, fange an, den Herrn zu fragen und sagen, Herr Jesus, was meinst du eigentlich damit, wenn du das so sagst? Denn derselbe Geist, der die Schriften gehaucht hat, ist auch fähig, dich an die Hand zu nehmen, um dich in die Tiefen der Schrift hineinzuführen. Das ist identisch, was der Geist Gottes in dir wirkt, mit dem, was er dort geschrieben hat. Und es gibt keinen gesegneten Zugang zur Heiligen Schrift. Dieses Buch ist ein verschlossenes Buch für jeden, der es ohne Gebet liest. Du kannst dir den Zahn ziehen lassen, dass du glaubst, dass es hier um reine Wissensvermittlung geht. Wir haben genügend gelehrte Köpfe, die nichts verstanden haben. Dieses Wort will dich mitnehmen in eine dir unbekannte Denkwelt. Und dazu brauchst du Demut vor Gott, Abhängigkeit vor Gott, unterworfen sein vor Gott, zu sagen, Herr, auch wenn ich das jetzt bitter finde, was ich da lese, aber du hast es gesagt, es gilt für mich. Das ist wahre Demut vor Gott, sich beugen unter das Wort Gottes. Und wenn diese Demut in uns allen wäre, dann hätten wir weniger Dissens in der Gemeinde. Oh, ich sehe das so. Wow. Er sieht so und der Dritte sieht so. Und die einen riefen Hü und die anderen Hott und groß war die Diana der Epheser. Und keiner wusste mehr, worum man jetzt überhaupt, worüber man diskutierte. Aber man war dagegen. Ja, das können wir uns nicht leisten, sowas. Gell? Diese Debatten müssen schon ordentlich geführt werden und regelrecht. Und Brüder, solche, die es können und tun es nicht, die sollten sich verschämen. Du hast viel verstanden, du kennst das alles, du weißt es genau und du nimmst nicht teil an Brüderstunden, wo deine Meinung gefragt wäre und deine Ansicht gefragt wäre. Schäm dich was. Was bleibst du zu Hause, wo deine Schriftkenntnis gefragt wäre? Dieses Buch ist ein sehr besonderes Buch und muss mit der Leitung des Heiligen Geistes gelesen werden und wir müssen bereit sein, zu allem Ja und Amen zu sagen, was das Neue Testament uns sagt. Lesen wir weiter in 2. Mose 16, den zweiten Teil. Und denken wir über unseren Umgang mit dem Wort Gottes nach. Wie gebrauchen wir das Wort Gottes? 2. Mose 16, Vers 13. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Tauschicht rings um das Lager. Und die Tauschicht stieg auf und siehe da, da lag es auf der Fläche der Wüste. Fein, körnig, fein, wie der Reif auf der Erde. Und die Kinder Israel sahen es und sprachen einer zum anderen, was ist das? Manhu! Haben sie gesagt, Manhu, Manhu! Hey, Ibrahim, Manhu! Ibrahim ist eher arabisch, ne? Ruben, Manhu! Und die Kinder Israel sahen es und sprachen einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Und Mose sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das Jahwe euch zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das Jahwe geboten hat. Sammelt davon an jeder nach dem Maß seines Essens. Ein Gomer für den Kopf, 3,5 Liter ungefähr. Nach der Zahl eurer Seelen sollt ihr nehmen, ein jeder für die, welche in seinem Zelt sind. Es gibt also so etwas wie eine kollektive Verantwortung für eine Familie. Und die Kinder Israel taten also und sammelten der viel und der wenig. Und sie maßen es mit dem Gomer. Da hatte wer viel gesammelt hatte, nicht übrig. Und wer wenig gesammelt hatte, dem mangelte nicht. Sie hatten gesammelt, ein jeder nach dem Maß seines Essens. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse davon übrig bis an den Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose. Wenn du einen guten Rat geben willst, dann rate das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Weil die Menschen tun in der Regel das Gegenteil von dem, was du ihnen rätst. Dann kommst du immer zu einem guten Ziel. Im Übrigen ist der Rest des Volkes Gottes beratungsresistent. Mich inklusive. Und Mose sprach, niemand lasse davon übrig bis an den Morgen. Aber sie hörten nicht auf Mose und etliche ließen davon übrig bis an den Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es ward stinkend und Mose wurde zornig über sie. Das war ein richtiges Alpha-Tier, denn es gehört zum Charakter dieser Menschen, dass sie auch zornig werden können und mit viel Energie Dinge schnell aus der Welt schaffen können, manchmal zu ihrem eigenen Nachteil. Und sie sammelten es morgen für morgen, ein jeder nach dem Maß seines Essens. Und wenn die Sonne heiß wurde, so zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tage, da sammelten sie das Doppelte an Brot, 2 Gomer für einen. Und alle Fürsten der Gemeinde kamen und berichten es Mose. Und er sprach zu ihnen, dies ist es, was Jahwe geredet hat. Morgen ist Ruhe, ein heiliger Sabbat dem Jahwe. Was ihr backen wollt, backet, und was ihr kochen wollt, kochet, und was ihr übrig bleibt, leget euch hin zur Aufbewahrung bis an den Morgen. Dieser Vers atmet eine gewisse Beliebigkeit. Ich weiß nicht, ob euch das im Ohr klingt. Macht damit, was ihr wollt. Sie hatten eine gewisse Freiheit im Umgang mit dem Mann. Und sie legten es hin bis an den Morgen, so wie Jahwe geboten hat, und es stank nicht, und es war kein Wurm darin. Da sprach Mose, esset es heute, denn heute ist Sabbat dem Jahwe. Ihr werdet es heute auf dem Felde nicht finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat. An dem wird es nicht sein. Und es geschah am 7. Tage, dass etliche von dem Volk hinausgingen, sie taten genau das Gegenteil, um zu sammeln, und sie fanden nichts. Und Jahwe sprach zu Mose, bis wann weigert ihr euch, meine Gebote und meine Gesetze zu beachten? Sehet, weil Jahwe euch den Sabbat gegeben hat, darum wird er euch am 6. Tage Brot für 2 Tage geben. Bleibet ein jeder an seiner Stelle, niemand gehe am 7. Tag von seinem Ort heraus, und das Volk ruhte am 7. Tag. Soweit das inspirierte Wort Gottes. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Das Erste, was ich betonen möchte, ist, dass jeder von uns einen individuellen Bedarf am Wort Gottes hat. Es gibt einige von euch, die haben einen Bärenhunger nach dem Wort Gottes. Die haben großen Hunger nach dem Wort Gottes. Und es gibt einige von euch, die sind Spatzen, was das Frühstück angeht. Die picken so ein bisschen in der Schrift, und es reicht ihnen aus. Es hat seine absolute Richtigkeit. Genau wie es verschiedene Essgewohnheiten gibt. Es gibt viele Leute, die essen zum Frühstück ein Porridge oder ein Müsli. Oder die Italiener trinken einen Espresso Macchiato und einen Grapefruitsaft, damit der Metabolismus angekurbelt wird. Die Essgewohnheiten von Mensch zu Mensch sind sehr verschieden. Die Vorzüge sind auch sehr verschieden. Es gibt Menschen, die lieben die Psalmen über alles, weil sie so sehr aus der Intimität des Lebens heraus reden. Es ist gut, wenn du das hast, lies viel Psalmen. Es gibt Leute von uns, die lieben die systematische Theologie. Die lieben es, wenn Hölzchen bei Stöckchen ist und wenn die Prophetie ordentlich geteilt wird. Das ist total wichtig, wenn du das empfindest, dass das deins ist, Ordnung zu machen, systematische Theologie zu betreiben, dann mach das. Das ist dein Ding, dreh es. Und dann gibt es Leute, die lesen gerne Flächen des Alten Testamentes oder des Neuen Testamentes. So einer bin ich. Ich bin ein Kardiopath, ich habe eine schwere Herzerkrankung und ich muss 1 Stunde am Tag damit verbringen, dass meine Koronaren gut durchblutet werden. Und dazu setze ich mich auf meinen Heimtrainer und laste mein Herz in einer gewissen Frequenz gut aus. Das mache ich jeden Tag. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber Heimtrainer ist langweilig, wie ihr alle wisst. Wenn man einen hat, sollte man einen haben mit einer guten Schwungscheibe, der wenig Lärm macht und der eine Feineinstellung zulässt, sodass du die Wattauslastung gut einstellen kannst. Dann macht das richtig Spaß. Aber du brauchst Beschäftigung. Und ich habe mich dazu verstiegen, auf meinem Heimtrainer 2 Dinge zu tun. Erstens, Flächen der Heiligen Schrift zu lesen, im Großen und Ganzen, sie einfach nur zu lesen. Und zweitens, schreibe ich, wenn ich auf meinem Heimtrainer sitze. Wenn Gott zu mir redet, fallen mir Dinge ein und ich versuche, sie in verständliche Form zu fassen. Das ist meine Aufgabe, mich satt zu essen an dem Wort Gottes und es so zu übersetzen, dass es jeder Bürger heute halbwegs gut verstehen kann. Ich leiste nichts anderes als Übersetzungsarbeit. Ich war als jung bekehrter Mensch in einer Versammlung, die fand nachmittags statt im Westerwald. Von dort sind viele Missionare ausgegangen. Das war damals ein Rauswerfen Gottes, als der Thorsten Strömann rausgegangen ist, der Uwe Müller, der Christoph Krumm, und den Balkan erobert haben, und ich habe mir Italien vorgenommen. First we took Manhattan, then we took Berlin, sagt Joe Cocker. Ach so, ich soll übersetzen, wenn ich Englisch rede, sagte ein Bruder in der Pause zu mir. Also als erstes nahmen wir Manhattan ein und dann Berlin. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und in diesen Versammlungen trat am Nachmittag ein Bruder von über 80 Jahren auf und leistete einen Wortbeitrag. Und er begann so: Liebe Geschwister, ich habe in dieser Woche die 5 Bücher Mose gelesen. Und einer stupste den anderen an und sagte: Was hat er gesagt? Und wir wollten schon mal austarieren, ob er noch so ganz bei der Sache wäre. Aber er hatte tatsächlich die 5 Bücher Mose gelesen. Und da ist mir bewusst geworden, was für ein Bärenhunger unsere älteren Vorfahren auf das Wort Gottes hatten. Und wie sehr das Wort Gottes zu ihnen gesprochen hat. Und mittlerweile, also ich bin eigentlich von Natur aus einer, der es spicy liebt. Also ich bin erstens kein großer Leser und zweitens, wenn ich lese, dann eher High-Crime-Thriller, deren Titel und Autoren ich gar nicht nennen möchte, dann würdet ihr mich wahrscheinlich von dieser Kanzel runterholen. Aber im Laufe der Jahre hat Gott mir den Geschmack an dieser Form der Literatur genommen. Ich mag zunehmend mehr diese ganze Brutalität und die Subtilität, die von diesen Krimis und von diesen High-Crime-Thrillern ausgeht, nicht mehr. Es redet nicht mehr zu meiner Seele. Und ich bin Gott sehr dankbar für diese Entwöhnung von diesem Adrenalinkick, den ich in der Literatur gesucht habe. Was Gott aber tut, ist, dass er tagtäglich zu mir redet in einer gewaltigen Art und Weise, indem ich das Wort Gottes einfach nur bedächtig langsam lese. Ich sage langsam. Du musst das Wort Gottes gut kauen, damit es dir gut runtergeht. Es hilft nicht, dass du dich durchstresst durch die Schrift. Irgendwann kommst du in den Flow und der Heilige Geist nimmt dich an die Hand und sagt, go slow. Slow down, you move too fast. Komm runter, du bist viel zu schnell unterwegs. Wir drücken auch bei der Bibellese auf den Kaugummiautomaten und glauben, dass da 2, 3 Kügelchen rauskämen. Aber Gott will dich an die Hand nehmen und will mit dir bedächtig durchdenken, was da gerade passiert. Und er will, dass du erkennst, dass du es mit Menschen zu tun hast, die genauso sind wie du. Hast du jemals gelesen, wie Jakob seine Söhne tadelt, als sie nicht nach Ägypten gingen, um Brot zu holen? Da wurde Jakob, der Macher, der Fersenhalter, der Segenswoller, wurde ungeduldig und sagte, was steht da noch hier rum? Geht nach Ägypten und holt euch Zeug, damit wir überleben können. Wenn du die Personen nicht erfasst, die in der Heiligen Schrift leben, wirst du keinen Profit haben von dem, was du liest. Du musst die Empörung, du musst die aristokratische Arroganz eines Paulus erfassen, wenn er sagt, du getünchte Wand, du hast da überhaupt keine Ahnung. Man muss das kennen, was da in Paulus abläuft, um sich vor dieser Sünde zu hüten. Du hast es mit Menschen zu tun. Und deswegen lass dich mitnehmen in den Flow der Heiligen Schriften. Tritt in die Welt ihres Denkens ein, ohne immer diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben, ich muss was mitnehmen aus der stillen Zeit. Ich sage euch, ich nehme oftmals nichts mit aus der stillen Zeit. Ganz offen. Aber es gibt Tage, wo ich so überwältigt bin von dem großen Handeln Gottes, dass mich nichts auf der Arbeit aufhalten kann. Aber wenn du neu bekehrt bist, ich habe auch noch ein ganz anderes Problem. Ich will euch auch von meinem Problem sagen, wenn wir über den Umgang mit der Heiligen Schrift sagen. Der Teufel tut alles, um mich von der Lese des Wortes Gottes wegzubringen. Er benutzt zum Beispiel meine Liebe zum Schreiben dazu. Ich schreibe zwar über die Bibel, aber die Bibel redet nicht zu mir in diesen Zeiten, weil ich die Schrift verarbeite zu lesbaren Texten. Und dann will ich zurückkehren zur Bibel und dann sitze ich oft mal Stunden da und denke, welche Übersetzung nehme ich denn? Nehme ich meine Schlachter, nehme ich meine Menge, nehme ich die alte Elberfelder, nehme ich Luther oder was nehme ich? Ich habe so einen typischen Entscheidungskonflikt im Kopf. Meine exekutiven Funktionen sind gestört im Gehirn und ich weiß nicht, ich bin ambivalent und sitze Stunden da und überlege, welche der Übersetzungen ich nehme. So paranoid kann das Ganze werden. Kennt ihr das? Ist es wichtig, dass wir zurückkehren zu dem Wesentlichen? Ist es wichtig, dass wir dieses Wort essen und trinken, damit es uns stärkt? Ohne jedes Effizienzdenken. Und dann noch was, Brüder. Und das sage ich jetzt ganz bewusst uns Brüdern. Ich lese uns das nochmal, weil ich erschüttert bin über die Armut des Volkes Gottes, über die Brotlosigkeit des Volkes Gottes. Ich bin empört über das, was ich Sonntag für Sonntag erlebe. 1. Korinther 14. Philipp, wann muss ich fertig sein?
12.
Okay, das schaffen wir. Angela Merkel, 2015. Und es sollte sich als Lüge erweisen. Erste Korinther 14, Vers 26. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Und du sollst nicht mit leeren Händen erscheinen vor dem Herrn, deinem Gott, heißt die Ermahnung im 5. Buch Mose. Wenn Israeliten zum Tempel kamen, sie durften nicht ohne Gaben in ihren Händen dort erscheinen an den drei großen Festen, dem Laubhüttenfest, dem Fest der ungesäuerten Brote und dem Fest Laubhütten, ungesäuerte Brote. Bitte? Das Passa gehörte zum ungesäuerten Brote. Bitte? Ja, ich kann es jetzt nicht bestätigen, mir ist es entfallen, müssen wir nochmal nachgucken. Ich gebe zu, ich habe eine Lücke. Aber sie durften an diesen Festen nicht ohne Opfergaben vor Gott erscheinen. Und wenn ich manchmal sonntags in die Versammlung gehe und hoffe, durch meinen Bruder erbaut zu werden, der voll des Wortes Gottes vor mir sitzen sollte, dann erlebe ich das Schweigen der Lämmer. Die Brüder haben nichts mehr zu sagen. Der Herr scheint nicht mehr zu dir und mir zu reden. Wir sind große Organisatoren geworden und wir sind Neuigkeitenplauderer und haben immer ein Gebetsanliegen weiterzugeben, damit der andere auch weiß, was gerade los ist. Aber dass einer kommt und auswendig einen Psalm hersagt im Gebet oder einen Liedvers, passiert nur noch sehr selten. Und die Herrlichkeit Gottes ist hinweg, weil die Bretter der Stiftshütte zwar auf ihren Sockeln dastehen und auch mit Silber überzogen sind der Erlösung, aber weil kein Licht mehr reflektiert wird von dem Leuchter, das hin und her geworfen werden könnte zwischen den Brüdern. Die Herrlichkeit des Herrn ist weg, Ikabod, weil die Brüder nicht mehr an den Bächen des Wortes Gottes ruhen. Es ist eine Ehre für einen Bruder, ein Wort Gottes auswendig zitieren zu können. Es ist eine Ehre für einen Bruder, sagen zu können, diese Woche hat der Herr mir klargemacht, dass er gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und groß an Güte und an Wahrheit. Armut im Volk Gottes. Warum? Weil man sich nicht mehr satt isst an dem Wort Gottes. Und weil man auch die Verantwortung nicht erkannt hat, dass es auf dich und auf mich ankommt in dieser Zeit. Die Schwestern, die da sitzen, möchten an der Hand genommen werden im Geist und möchten mitgenommen werden in die himmlischen Sphären, in denen du nicht gewesen bist. Reingefallen. Ja, wir können doch die Geschwister nicht auf den Arm nehmen und können sagen, ja, wir haben das Priestertum, aber wir tun nichts dafür. Du sollst voll des Wortes Gottes kommen. Ein alter amerikanischer Prediger wurde gefragt, welche Regel er denn zum Predigen austeilen würde den jüngeren Zuhörern. Und dann hat er einen Moment nachgedacht und hat gesagt, so, first, I studies myself full. Second, I praise myself hot. And third, I let myself go. Also zuerst lese ich mich voll, dann zweitens bete ich mich heiß und drittens lasse ich mich gehen. Wenn ich hier stehe, dann rede ich nicht aus dem blauen Dunst meiner großen Erfahrung, die gar nicht so groß ist, sondern ich komme, weil ich vor Gott gestanden habe. Und ich habe mich vollgelesen und ich habe mich heiß gebetet und ich ergieße mich in das Publikum. Machst du das auch? Oder bist du so ein leidenschaftlicher Kaltblüter, lieber Bruder, lieber Schwester? Er sagt, ja, ja, ein bisschen was haben wir auch verstanden, aber darüber reden wir später. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Wir müssen leidenschaftlich werden in unserer Art, den Herrn offenbaren zu wollen. Und das hängt sehr viel davon ab, ob wir an den Quellen des Wortes Gottes geruht haben, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen oder nicht. Den letzten Teil meiner Predigt lasse ich auch aus. Es sind 5:12, das sagen wir immer so, es sind 5:12 und meinen die Weltpolitik. Aber jetzt sind es wirklich faktisch 5:12 und das Mittagessen wartet. Aber eins möchte ich noch sagen. Dieses Wort, was wir in den Händen halten und was Gott uns auf dem Weg durch die Wüste dieser Welt gegeben worden ist und was so kostbar ist, dass es kostbar ist und von uns gegessen und getrunken und zubereitet werden sollten in allen möglichen Formen, die man irgendwie nur kennt. Ihr könnt dieses Wort, es gibt Beliebigkeit im Umgang mit Gottes. Man sollte mit dem Wort Gottes, man sollte nicht zu dogmatisch mit dem Wort Gottes umgehen. Spurgeon hat das gesagt. Spurgeon hatte diese Prediger beobachtet, die sehr linear gepredigt haben und sehr orthodox waren und die alles umgesäbelt hatten, was nicht so ganz lupenrein lehrmäßig richtig gewesen ist. Und Spurgeon hat gesagt, nicht zu dogmatisch, Brüder. Die Predigten müssen zu Herzen gehen. Da kann auch schon mal was Falsches bei sein. Das muss nicht immer alles hundertprozentig gerade und richtig sein. Ihr habt ja gesehen, ich habe meine Aussetzer, ich kriege die drei Feste nicht mehr zusammen. Aber das ist nicht so schlimm. Das verzeiht jeder. Perfektion ist etwas Schlimmes, weil sie uns aufs Kreuz legt, weil sie uns fertig macht. Wir müssen generös, wir müssen großzügig untereinander werden, wenn einer mal einen Bock schießt. Aber so gut und so schön dieses Wort ist, es ist nur ein Substitut dafür, was wir in Kürze sehen werden. Nämlich das Wort Gottes schlechthin, den Herrn Jesus. Søren Kierkegaard hat das mal in einen sehr schönen Satz gepackt. Er hat gesagt, noch kurze Zeit, dann ist's verronnen, dann ist's gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts verronnen, dann werd ich laben, mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Dann wird der Herr mit mir persönlich reden. Jetzt sehen wir wie durch einen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das Wort Gottes ist vollkommen und ist schön, aber es ist fragmentär. Und jeder von uns hat verschiedene Erkenntnisse im Umgang mit dem Wort. Und ich möchte dich ermuten, deinen ganz persönlichen Umgang mit diesem Wort zu finden, egal wie er aussieht. Es ist besser, man geht mit ihm um, als man geht nicht mit ihm um. Aber dann werden wir die Perfektion sehen. Und dann wird keine Frage mehr offen bleiben. Und dann wird er zu uns reden und wir werden zu ihm reden. Und ich werde an einem kleinen Bächlein mit dem Herrn Jesus reden und er wird mir alle Dinge erklären, die ich nicht verstanden habe. Und das war mit dem Volk Israel so, als das Manna aufhörte. Nach 40 langen Jahren in der Wüste ging es über den Jordan, kam nach Gilgal und das Manna hörte auf und sie aßen von den Erträgen des Landes. Das erste Passa wurde aus Getreide gemacht. Das erste Fest der ungesäuerten Brote wurde aus Getreide gemacht, was vom Land Kanaan selbst kam. Wir leben in dieser Vorzugswelt, dass wir Antipasti von dem Christus bekommen, dass wir kleine Häppchen von dem Herrn essen dürfen, die wir aber weitergeben sollten an die Menschen, die uns hören. Und ich sage, es ist Punkt 12. Ich hab's geschafft!
Ja, ihr Lieben, vielen Dank, Carsten, erstmal. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit beim Mittagessen. Wartet bitte noch kurz. Um 14 Uhr geht es hier weiter, pünktlich. Da stellen sich die verschiedenen Gemeinden vor. Ist auch spannend, was wir da zu hören haben. Und dann später noch der dritte Vortrag von Carsten. Und bevor ihr jetzt alle geht und esst, würde ich euch bitten, nochmal aufzustehen. Ich würde gerne noch beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir